AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Große Ideen brauchen eine Bühne. Payment and Banking sucht erneut die inspirierendsten Visionärinnen unserer Finanzwelt. Der Fintech des Jahres Award 2025 ist gestartet. Hier werden GründerInnen, InvestorInnen und Unternehmen ausgezeichnet, die mit Mut und Leidenschaft die Branche verändern. Bewerbt euch noch bis zum 3. Oktober jetzt in den Kategorien Newcomer, etabliertes Fintech, InsurTech und InvestorInnen des Jahres und nutzt die Chance auf Sichtbarkeit, Netzwerk und ein exklusives Spotlight bei der DigiFin Berlin im November. Wer wird Fintech der Herzen? Die Community entscheidet live. Alle Infos und Bewerbungsformulare gibt's unter paymentandbanking.com. Sei dabei, gestalte Zukunft beim Fintech des Jahres Award 2025.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode von AI in Finance, eurem KI-Podcast aus dem Hause Payment and Banking. Mike und ich, heute es ist Sonntag früh, wir haben beide ausgiebig gefrühstückt, sind an unterschiedlichsten Orten. Ich bin im Norden von Brandenburg in einem wunderschönen Hotel. Und Mike, wo bist denn du? Wie geht's denn?
In der Provinz voller Leben, natürlich in Siegen. Ja, wo soll ich sein? Es ist nicht ganz so schön, aber es regnet nicht. Der Herbst ist da, hurra. Lauschiges Wochenende, ein Herbstwochenende, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Es war eine knackige Woche, war ja viel los in den letzten Tagen und ja, da bin ich. Aber schön, dich zu sehen, du siehst entspannt aus. So ein Wellness-Ding wahrscheinlich, wo du gerade bist.
Nee, so ein bisschen Wellness gibt's. Das ist tatsächlich im Norden von Brandenburg, kann man glaube ich sagen, so eine Stunde, anderthalb nördlich von Berlin. Und ich bin hier, weil wir von der DKB haben hier unsere 35-Jahr-Feier gestern gemacht und haben dazu alle Mitarbeitenden aus Deutschland und ihre Familien eingeladen und hatten damit knapp 6.000 Menschen ein riesiges, wirklich tolles Familienfest hier von morgens bis spätabend mit Live-Acts, mit großen Bühnen und das wirkt jetzt noch so ein bisschen nach, wird gerade alles abgebaut und ich bleibe noch hier, weil ich hier morgen und übermorgen ein paar große Termine noch habe und dann erst Dienstagabend wieder nach Hause fahre. Genau. Und es ist auch wirklich schön, im Wetter ist gigantisch.
Ja, lucky you. Aber wo du sagst, große Termine und dann können wir auch schon fast hart einsteigen. Nicht, dass ich dich abschneiden möchte, aber ich kann deine Wellness-Erzählung jetzt auch nicht länger ertragen.
Podcast auch, nee, aber aus der Sauna.
Genau, sehr schön. Bilder in meinem Kopf. Du warst unterwegs die Woche und ich muss sagen, ich bin nicht nur neidisch, weil du jetzt hier einen auf Wellness machst und 35 Jahre DKB feiern darfst, sondern ich bin auch neidisch, weil du auf einem Axel Springer Event warst, dem Welt AI Summit. Da hast du ja seit langer Zeit nochmal deinen guten Freund Sam getroffen und vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, außer die Selfies, die du gepostet hast.
Ja, mit Sam habe ich ja leider kein Selfie und ich habe es wirklich drauf angelegt. Ich bin auch den...
Aber ist der abgeschirmt?
Der ist maximal geschirmt. Also ich glaube, der hat drei Menschen haben irgendwie ein Selfie mit ihm machen können. Ansonsten ist der wandelt nur. Also ich war, glaube ich, eine Stunde einen Meter von ihm entfernt und dann am nächsten Tag nochmal vier Stunden zwei Meter von ihm entfernt. Aber näher kam ich nicht ran und habe natürlich fleißig Fotos gemacht. Aber ein Selfie ist mir nicht gelungen und ich wollte eigentlich für dich eins machen, so wie quasi Johnny Ive meine Schulter auf seine oder meinen Kopf auf seine Schulter legen. Das war mein Plan. Ich hatte mir dazu sogar schon was überlegt, was ich ihm sage, aber hat nicht geklappt. Nächstes Mal. Aber tatsächlich, du hast recht. Also die Woche war in Berlin ein absolutes Schaulaufen der Tech-Welt und im Rampenlicht Sam Altman, also Chef von OpenAI, für alle, die es noch nicht wissen, und ist jetzt auch der Träger des diesjährigen Axel Springer Awards. Es war eine ganz kleine Preisverleihung am Mittwoch im Axel Springer Journalistenclub und Altman wurde dort geehrt als Visionär, als Erfinder von ChatGPT, der in sehr schneller Zeit unseren Alltag verändert hat. Und dann gab es ein paar Laudatoren und das hat es echt in sich. Also sein Lieblingslied ist die vier Jahreszeiten von Vivaldi, das heißt die Berliner Philharmoniker waren dort, haben gespielt. Dann kam ein Nico Rosberg, der die erste Stunde neben mir gesessen hat auf die Bühne und war unsagbar witzig und überragend. Hat ihn dann angekündigt mit, ja, er reiht sich ein in alle, die wir schon bei der Inauguration von Trump letztes Jahr gesehen haben. Deine ganzen Tech-Bros aus dem Silicon Valley. Dein bester Freund Elon Musk war letztes Jahr auch hier, lieber Sam. Also wirklich, wirklich cool. Hat eine tolle Laudatio dazu gehalten. Danach kam so der AI-Papst David Deutsch. Wer ihn nicht kennt, einmal bitte googeln. Interessanter Visionär und Tech-Philosoph. Und danach durfte noch unser deutscher Digitalminister Carsten Wildberger in einem richtig, richtig guten Englisch einmal auf der Bühne parlieren und betonen, dass wir mitten in der technologischen Transformation unserer Zeit stehen. Es war ein schöner Abend, aber davon will ich gar nicht so sehr viel erzählen, weil am nächsten Tag ging es dann richtig ans Eingemachte, Welt-AI-Summit, und die haben drüben in dem Neubau in Berlin im Axel Springer Haus so einen riesengroßen Tisch. Ich glaube, da passen 55 Menschen dran. Und der war vollgestopft mit hochrangigen Politikern, Julia Klöckner, Dorothee Beer, Markus Söder, Carsten Wildberger waren dabei, es waren einige DAX-CEOs dabei und so ein paar auch internationale Tech-Chefs, also nicht, sag mal, Nvidia, Microsoft, Meta waren irgendwie auch dabei. Nicht die C-Level, aber quasi die eins drunter. Und es war so eine ganz interessante Mischung. Und es gab quasi immer einen Speaker, der hat dann irgendwie eine Viertelstunde was erzählt, und danach gab es die Möglichkeit für alle anderen an diesem riesigen Tisch Kommentare oder Fragen zu stellen. Und Altman war halt auch die ganze Zeit dabei, ne? Der war nicht nur Preisträger und Keynote-Speaker, sondern auch dann wirklich richtiger Kommentator und hat viel über Superintelligenz gesprochen, hat gesagt, ne, bis spätestens 2030 glaubt er tatsächlich an KI-Modelle, die dann die Menschen in vielen Bereichen übertreffen und übermenschlich sind, so hat er es ausgedrückt. Er hat viel über die Zukunft von Arbeit gesprochen und das Ende von Routinetätigkeiten. Er war natürlich sehr nett zum Thema Europa und Deutschland. Digitale Souveränität ist ja das Stichwort, worüber wir heute in der die ganze Zeit schwadronieren, wie wichtig es ist. Und er sagte, angekündigt hatte, dass er zusammen mit Microsoft und SAP an einer souveränen Cloud für den öffentlichen Sektor arbeitet. Er hat viel über Energie gesprochen, über Hardware und Co. Und ganz am Ende blieb dann für mich so ein Satz hängen auf diese Angstfrage nach Superintelligenz. Sagte er, er glaube nicht, dass KI uns, wie es in einigen Studien erscheint, so als Ameisen behandeln wird. Er glaubt im Gegenteil, hofft und er glaubt in der aktuellen Entwicklung, dass AGI die Menschheit eines Tages so sieht wie ein liebevoller Elternteil.
Er hofft. Hoffen wir es, oder? Genau. Wenn ihr sagt, er hofft es selber, dann ist das eine recht vage Aussage. Aber hat er so ein bisschen Insights oder hat er so ein bisschen geplaudert, was jetzt so die nächsten Dinge sind, die wir von OpenAI erwarten können? Hat er so ein bisschen was Roadmap-mäßiges erzählt oder war es wirklich so auf der Meta-Ebene?
Total Meta, total High-Level, sehr philosophisch. Ist auch interessant. Wenn er ins Reden kommt, dann ist immer irgendwie viele Jahre voraus, ist mittlerweile sehr tech-philosophisch unterwegs, wie auch zum Beispiel David Deutsch, redet überhaupt nicht über aktuelle Themen, spricht auch grundsätzlich von ich glaube und ich könnte mir vorstellen, also alles sehr hypothetisch und theoretisch, auch interessant. Und was ich aber sehr interessant finde, der Interviewer war an beiden Tagen der Döpfner, genau, von Axel Springer und Matthias Döpfner, der ja auch sehr geschliffen und sehr klar akzentuiert die Fragen stellt. Und davon hat sich aber Sam Altman überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also der überlegt auch einfach mal 30 Sekunden, was auf so einer Bühne gefühlt eine Stunde ist. Döpfner fragt ihn dann 2-3 Fragen gleichzeitig und dann sagt er, nee, ich habe überlegt und ich würde gerne auf die erste Frage antworten. Die anderen habe ich gar nicht gehört. Meine Antwort ist folgende. Und dann kommt er 5 Minuten in so einen Monolog hinein. Und dann will Döpfner wieder unterbrechen und er sagt so, nee, Moment mal, ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich musste erst meine Gedanken sortieren. Und dann redet er wieder los. Und da alle denken so, oh, okay, krass, total interessant. Aber also tatsächlich über aktuelle Themen und auch was jetzt wir erwarten können mit in den nächsten Ausbaustufen, hat er gar nichts verraten.
Und er war aber die ganze Zeit da, sagst du. Also das heißt, er hat auch dann andere Sachen kommentiert. Also es war nicht nur so ein Slot Sam Altman, sondern...
Ja, war es. Genau. Also er hat dann, ich glaube auch alle Politiker wollten auch nochmal mit ihm ein bisschen Quality-Kuscheltime verbringen. Das hat er auch nicht zugelassen. Also ich glaube, Nico Rosberg war ihm, nee, gar nicht, war ganz nah. Ansonsten hing er eigentlich immer bei Matthias Döpfner irgendwie am Rockzipfel. Und man hat dann schon gemerkt, wenn die Türen aufgingen und alle anderen Leute reingeströmt sind, dann standen auf einmal irgendwie 2 Brocken vor ihm. Also man kam wirklich nicht wirklich ran. So. Also, okay. Das war gut gemacht, das war auch nicht so aufdringlich. Man muss auch sagen, es ist ein kleiner, sehr dünner Mann. Ja. Ich habe irgendwie mit Nico Rosberg gewitzelt, ob Sam Altman die letzten 20 Jahre Leg Day geskippt hat. Aber das war, also der ist, ist wirklich ein sehr intellektueller Typ und auch, also auch wenn er dann auf der Bühne sitzt, also die Sachen, die er sagt, sind wahnsinnig schlau, aber ist dann schon sehr nerdig auch. Also auch viele Leute so, die hinter mir saßen, eher so aus der Medienbranche, die wurden dann relativ schnell abgehängt. Ne?
Aber wo du sagst, Selfie, es gab ja noch ein weiteres Selfie. Ich fand es ein bisschen witzig, wie du dieses Selfie kommentiert hast. Und zwar mit dem Wurstkönig Markus Söder. Ich fand es erfrischend, der Hinweis, dass ihr politisch auseinandersteht. Das finde ich schön. Also das ist ja gut, dass man sich da auch abtrennen kann. Aber du hast mit ihm wohl tatsächlich gesprochen.
Ja, habe ich. Also erstmal kurz das Qualitative, ja. Also er kam auch zu diesem Welt-Eis-Summit, hat eine große Rede gehalten in seiner üblichen Art, ja, ich will das gar nicht werten, und hat dann ganz viele Interviews gegeben, ne? Und es ging um weniger Angst, weniger Bürokratie, mehr Tempo, mehr Kapital. So. Er hatte sich dann, glaube ich, auch zitieren lassen in irgendeiner anderen Zeitung. Europa diskutiert immer sehr kleingeistig und ängstlich über KI, während die USA einfach machen, ja. Und wir müssen aus dieser Negativspirale raus und endlich eine positive Vision formulieren. Und er sagt, wir brauchen viel mehr Investitionen in Zukunftstechnologie, wir brauchen weniger und wenn dann überhaupt smarte Regulierung, damit auch Startups und Mittelstand nicht am Datenschutz klein klein hängen. Und er sagt halt, er will einen großen Investorengipfel jetzt im nächsten Jahr ins Leben rufen, das Kapital und Projekte quasi zusammenbringt. Also das war schon interessant und ich würde sagen, so sein Kompass kann man so zusammenfassen, ne? Mehr Wettbewerbsfähigkeit, weniger Verwaltung. Er hat auch gesagt, er möchte 10.000 Stellen in der Verwaltung streichen, auch echt spannend, nur mit AI. Und er sagt, wir müssen viel mehr ins Experimentieren kommen und auch bei Chips in die Offensive und Rechenzentren und Co. Also darüber wurde die ganze Zeit quasi gesprochen auf der Veranstaltung. Wie schaffen wir es, dass wir jetzt an allen vorbeiziehen? Hab dann ab und zu mal an Gaia X und Co. erinnert. Das wollten die einen oder anderen nicht mehr so hören. Es ist ja eine ganz neue Zeit jetzt. Genau, dann, also nach seiner Rede wollte ich eigentlich gehen, ne, den klassischen polnischen machen. Das ging noch eine Stunde weiter, aber es war dann auch genug. Und eigentlich durfte man aber nicht vor 17 Uhr gehen. Das hat man auch ein bisschen vorher quasi unterschrieben. Und ich konnte mich aber rausstehlen und dann stand er da aber gerade, hat ein TV-Interview gehalten und kam aber nicht vorbei, weil da standen halt so ein paar Gorillas einfach neben ihm und haben den Weg blockiert. Und bevor ich dann durchs TV-Interview durchschlappen wollte, habe ich mich dann einfach an einen Stehtisch gestellt, 3 Meter weiter und habe einen Kaffee getrunken und zugehört. Und als das Interview vorbei war, sind irgendwie, glaube ich, 3, 4 Männer auf ihn zugestürmt und wollten mit ihm nochmal sprechen und irgendwas. Und ich stand an meinem Stehtisch offenbar süffisant grinsend und er hatte die alle abgewehrt und schaute dann in meine Richtung und sagte dann irgendwie sowas wie, die wollen sicher auch noch ein Selfie, so, die sind auch so ein Fanboy. Und dann habe ich ihm mal zugerufen, so ganz sicher nicht, ja, wir können, glaube ich, politisch nicht weiter auseinanderliegen, wir beide, und ein Selfie ist das Letzte, was ich gerne hätte. Und habe dann aber gesagt, ich fand es tatsächlich sehr inspirierend, was er erzählt hat zum Thema Bürokratieabbau durch künstliche Intelligenz. Und auch, das hatte er, wo wir beide zusammen in München waren, weißt du noch, vor 3 Monaten, hatte er auch diese wirklich starke Innovationsrede gehalten. Und das habe ich auch nochmal kurz kommentiert. Und dann kam er tatsächlich zu mir, hat sich zu mir gestellt und wir haben einfach ein paar Minuten darüber gesprochen, auch welche Rolle OpenAI spielt, wie man deutsche ähnliche Anbieter aufbauen kann, was das jetzt auch mit SAP macht und Co. Das war wirklich cool. Und dann hat er auf mein Namensschild geschaut und da steht ja auch DKB, Deutsche Kreditbank, und meinte, ach so, ja, ne, ihr seid ja die Tochter der Bayerischen Landesbank. Ja, habe ich gesagt, das stimmt und wir sind auch dafür verantwortlich, signifikant jedes Jahr den bayerischen Haushalt zu unterstützen mit unserem Ergebnis. Da hat er gelacht und dann habe ich gesagt, ich sehe übrigens unseren Aufsichtsratsvorsitzenden morgen und ob wir nicht für den ein Selfie machen können. Und dann hat er gesagt, ja, den kennt er auch gut und dann machen wir ein Selfie und das war's dann. Kurze Geschichte.
Ja, aber hört sich nach einer nicht nur spannenden Woche, sondern nach spannenden Themen an. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich würde, Sam Altman hat man ja schon oft reden hören, also zumindest virtuell. Es gibt ja viele Videos und ist, glaube ich, live nochmal ein anderes Kaliber. Und spannend, insbesondere, wenn du sagst, er war eher so netzphilosophisch oder so techphilosophisch unterwegs. Daran sieht man, dass sie wahrscheinlich, also das, was wir machen, wo wir drüber nachdenken, KI ist für die wahrscheinlich schon irgendwie so Old Technology, so. Die gucken dann halt irgendwie dann schon 5, 6, 7, 8 Jahre vorwärts und spannend. Wie gesagt, ich bin immer ein bisschen hellhörig bei solchen Sätzen. Ich hoffe, dass uns AI behandelt wie so die lieben Eltern. Ja, auch Eltern können schon mal scheiße zu ihren Kindern sein, aber gut, hoffen wir nach wie vor das Beste.
Ja.
Aber es gab ja nicht nur letzte Woche Event, sondern auch davor gab es ja Event. Also irgendwie ist ja der September ohnehin so gefühlt so ein bisschen die Eventzeit oder so Hochzeit, was so Events bei uns in der Branche betrifft. Es war Anfang September der Bankengipfel vom Handelsblatt. Danach das, wie ich natürlich finde, viel wichtigere Event, die Banking Exchange in Frankfurt. Da haben wir uns seit langer Zeit nochmal live gesehen, also in echt, und konnten ein bisschen knuddeln, das freut mich immer sehr. Es hat leider nicht geklappt, den Podcast vor Ort aufzunehmen, was an meiner technischen Unfähigkeit oder aber an einem kleinen hässlichen Button am Mikrofon gelegen hat, den ich erst eine Stunde später gefunden habe. Nun, sei es drum, wir hatten auf der Banking Exchange ein gemeinsames Panel. Für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die Banking Exchange ist so, wir sagen von Permanent Banking, eines der wichtigsten Events, zumindest aber ein wichtiges und ein reines Event. Es waren, glaube ich, knapp 185 Menschen vor Ort. Wir hatten ein volles Programm den ganzen Tag. Also ich habe mal ausgerechnet, es waren irgendwie, glaube 6 Stunden Content, also wirklich Druckbetankung, und AI war ein entsprechend wichtiger Part. Das fing an mit einer Keynote, mit einer kleinen technischen Hürde, die wir dann meistern konnten, Keynote von dem Stefan Paxmann von der LBBW, der so ein bisschen Intro hat, was gerade geht, hat so ein bisschen so deren Vision vorgestellt, und was ganz gut war, dass wir einen guten Aufhänger hatten, um dann letztendlich aufs Panel zu gehen. Und Sascha, saßen wir ja dann zu fünft, du, die Professor Dr. Silke Finken, Silke, die Johanna Biedinger von der ING, sagt man eigentlich ING oder ING? Ich weiß es immer nicht. ING darf man, glaube ich,
sagen, glaube ich.
Also. Mhm. Und dann der Stefan Paxmann von der LBBW. Und da haben wir ja in eine knappe Dreiviertelstunde über das ganze Thema AI, aber natürlich mit Fokus auf unsere Branche, auf die Bankenlandschaft geplauscht. Und ich bin so aus dem Panel rausgegangen mit dem Gefühl, wir müssen viel weniger erklären. Also das Thema ist in den Köpfen drin und es wird jetzt konkreter, was irgendwie ein gutes Gefühl ist. Es ist nicht mehr so, Obacht, da passiert was und wir müssen jetzt ganz viel Erwachsenenbildung betreiben, sondern es wurde schon relativ konkret. Also die DKB, ihr seid ja auch mit die Ersten gewesen, die was in dem Bereich gemacht haben oder auch machen weiterhin. Dann die LBBW, aber auch die ING. Also es war so ein, man hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und das war eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wohl wissend, dass wir alle natürlich nicht 100% wissen, wo die Reise hingeht. Aber klar ist, das ist, wie sagt man so schön, das ist, es geht nicht mehr weg. Das ist jetzt da und das wird wohl noch ein bisschen bleiben. Von der Seite fand ich das ein recht gutes Panel. Übrigens super viel positive Resonanz bekommen, auch später in den sozialen Medien. Wir freuen uns natürlich das Gespräch, lieber Sascha. Wir sind ja im März dann wieder in Berlin auf der Payment Exchange und du kannst dir vorstellen, dass das Thema AI auch dann noch ein Thema sein wird. Und vielleicht schaffen wir ja dann da, unseren Podcast aufzunehmen.
Das würde mich sehr freuen. Aber auch so, also ich meine, du bist ja auch ein großes Mitglied und beziehungsweise auch Mitgründer von diesem ganzen Payment and Banking und der BEX, aber auch da vielleicht ein bisschen ein objektiveres Bild von mir. Hab am Anfang gedacht, als ich das Programm gesehen habe, okay, das ist sehr ähnlich, auch zu anderen Panels, Konferenzen. Der September, wie du sagst, ist vollgepackt. Ja, Bankengipfel letzte Woche, Riesen-Bitcoin-Veranstaltung, jetzt AI Summit Berlin. Und es geht so weiter. Ja, also die nächsten 2 Wochen gehen auch für mich so weiter. Aber ich muss wirklich ernsthaft und auch objektiv sagen, das war eine unfassbar geile Veranstaltung. Also ich bin ja auch viel länger geblieben, als ich eigentlich wollte auf der BEX, weil ich musste dann fliegen am Nachmittag nach Berlin und habe gerade so irgendwie auch meinen Flug noch nicht verpasst, weil ich dann auch noch, wer war das, Sibylle Strack und Christian Kirchner mir angehört habe. Und ich muss sagen, das war so viel Content und die Leute waren die ganze Zeit auch vor der Bühne. Es war ja rappelvoll, es war wirklich auch eng. Leute haben mitgeschrieben, haben in den Pausen diskutiert. Ich fand's richtig gut. Auch da echt Chapeau an euch. Und aber auch unser Panel, ne? Also man sagt ja so, ja, AI in Banking, ne, der Titel war Realität, Risiko oder Hype. Das hast wahrscheinlich du dir ausgedacht oder ChatGPT hatte ich das so mit dir zusammen ausgedacht. Und da kann ja alles und nichts passieren, ja. Aber wir kamen, also nach diesen 45 Minuten habe ich das Gefühl gehabt, dass wir uns gerade erst warm geredet haben. Und wir haben uns danach genau in der gleichen Konstellation nochmal zusammengestellt und nochmal eine Stunde darüber gequatscht. Auch die Johanna Biedinger von der ING, die hat so viel interessanten Content halt irgendwie von sich gegeben. Und das habe ich auch gedacht, eigentlich müssen wir das gleiche Ding nochmal machen, nur länger, weil da so viel passiert. echt gut. Also richtig toll. Also auch da wirklich habt ihr großartig veranstaltet und gerne genauso wieder.
Vielen Dank, gebe ich natürlich. Also ich bin ja nur, sage ich mal, Praktikant dann in dem Sinne. Das haben ja dann die drei Frauen gemacht, mit viel Herzblut mal wieder. Aber wo du sagst, in der Konstellation, also wir hatten noch nie Gäste bei uns im Podcast tatsächlich. Und vielleicht wäre das ja mal ein Aufschlag zu sagen, okay, man verlängert so ein Panel einfach mal.
Gute Idee, ja.
Ja.
Lass uns das machen.
Das war die Banking Exchange, genau, so ein bisschen Recap. Also es ist viel passiert, es passiert viel und für mich, wie gesagt, positiv, dass gerade auch bei uns in der Branche, wo wir am Anfang so gedacht haben, man ist in so einer Wartestellung. Ich glaube auch nach wie vor, dass viele immer noch abwarten und ich glaube auch nach wie vor, man kann immer noch eine Schippe drauflegen, aber die gute Nachricht ist, es passiert was und die Awareness ist da. Genau, wollen wir denn jetzt mal von so ein bisschen Recap übergehen zu den Nachrichten, weil während wir auf der Bühne saßen sozusagen, hat sich die Welt natürlich weitergedreht. Das kann man sich gut vorstellen und es ist echt einiges passiert tatsächlich und soll ich loslegen, magst du? Mir ist es egal.
Mach du doch mal. Du hast ein paar schöne Sachen reingeschrieben. Ich sehe auch.
Ja, fangen wir vielleicht mal an mit so etwas leichteren News. Unser Haus- und Hof-Tool namens Perplexity ist nach wie vor sehr, sehr aktiv. Sie haben in den letzten zwei neue Themen vorgestellt. Das eine ist den Personal Mail Assistant. Und zwar ist die Idee im Prinzip, dass es einen Assistenten gibt, der ist jetzt allerdings nur für die Max-User, also für die $200 für Perplexity im Monat ausgeben, etwas zu viel, wie ich finde, um das mal eben auszuprobieren. Aber was ist der Mail Assistant? Es ist du verknüpfst den Assistant mit deinem Gmail oder mit deinem Outlook und dann kannst du eine dedizierte E-Mail-Adresse immer in Kopie nehmen. Und dieser Assistent ist, man muss sich jetzt wirklich vorstellen, wie der persönliche Assistent, den man auch im Arbeitsleben, also ich nicht, aber du bestimmt, in Kopie nimmst, der dann Termine organisiert, Sachen zusammenfasst, guckt im Kalender, ob das alles passt. Und das macht dann dieser persönliche AI-Assistant völlig autark und automatisch, weil er halt entsprechenden Zugriff hat auf dein Mail-Postfach, wie gesagt Outlook oder Gmail. Und du kannst ihn dann in Kopie nehmen, wenn du meinst, es ist jetzt wichtig, ihn in Kopie zu nehmen. Du kannst ihn natürlich auch anschreiben und Fragen stellen. Das Ganze läuft also quasi über E-Mail-Kommunikation. Und das hat den entscheidenden Vorteil, dass du natürlich völlig losgelöst bist von irgendwelchen Apps, von irgendwelchen Browsern, sondern es ist, wie gesagt, eine persönliche E-Mail-Adresse, die du anschreibst und dann sagen kannst, hier, da war doch dieser Termin XY, schick mir mal eine Zusammenfassung oder da war dieses Meeting, was sind da die To-Dos? Dann macht das Assistent, weil er, wie gesagt, in den entsprechenden Korrespondenz im besten Fall in Kopie war, beziehungsweise durch die Verknüpfung ohnehin Zugriff auf dein Postfach hat oder deine Postfächer. Finde ich eine interessante Idee. Wie gut das in der Praxis funktioniert, können wir leider noch nicht sagen, weil wir oder ich in dem Fall ein bisschen geizig bin. Es soll aber auch dann später für die Pro-User ausgerollt werden, allerdings noch nicht für den Moment. Wir schauen uns das natürlich dann an.
Also ich finde das total spannend, dieses Ding. Ich habe es natürlich auch noch nicht ausprobiert, aber gar nicht jetzt nur des Geldes wegen, aber also ich meine, du verknüpfst dann halt schon irgendwie dein persönliches Google oder dein professionelles Outlook damit. Und wenn du dann so Fragen stellst, keine Ahnung, ne, für uns, welche Mails sind vor dem nächsten Vorstandstermin wichtig, fasse alle Nachrichten zum Q4-Budget zusammen oder irgendwas, dann hast du ja schon so ein Datenthema, also sowohl schutzbedarfsklassenseitig als auch DSGVO und Co. Kommst natürlich schneller zur Entscheidung, kannst ganz viel Zeit sparen und auch die ganzen Routineaufgaben im Postfach automatisieren. Aber wo die Daten hingehen aus diesem tollen Produktivitätshub, ist ja schon so ein bisschen kritisch, oder?
Ja, wobei sie schreiben natürlich, es ist alles DSGVO-konform oder, ne, also man schreibt immer viel am Ende. Auch da haben wir auch schon zwei, dreimal drüber gesprochen. Die Frage, die sich stellen wird, die stellt sich mir gar nicht. Ich glaube, wir kommen nicht umher, auch irgendwann das Thema Datenschutz nochmal neu zu bewerten. Nicht im Sinne von, dass Datenschutz wichtig ist, aber in Zeiten von AI, was datenbasiert, braucht es, glaube ich, neue Datenschutzbestimmungen. Weil so, wie sie momentan konzipiert sind, passt es einfach nicht. Die sind ja irgendwie, keine Ahnung, was, 20 Jahre alt. nicht mehr auf die Welt, in der wir gerade aktiv und unterwegs sind. Also klar, wir müssen sicher gehen, dass personalisierte Daten nicht weggehen. Vor allen Dingen müssen wir aber sicherstellen, dass es keinen Missbrauch gibt und was passiert, wenn es Missbrauch gibt. Aber ja, das ist ein kritisches Thema. Das ist bei allen AI-Tools, auch bei Komet. Ich nutze ja Komet sehr, sehr intensiv. Und man vergisst ja auch irgendwann, dass man irgendwie im Browser unterwegs ist, der die ganze Zeit mitliest. Also das kommt in den Hinterkopf. Das heißt, alles, was ich aufrufe im Netz, kennt Komet. Was jetzt mit den Daten passiert, das heißt immer, es bleibt lokal. Ja, so 100% sicher ist man sich natürlich nicht.
Nee, also dieses ganze Thema AI Assistant wird richtig groß. Mein Lieblingspost der letzten Woche war von Felix Schlenter von AI First. Liebe Grüße, weil ich weiß, er hört auch unseren Podcast. Der hat übrigens den tollen AI First Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat mich jetzt eingeladen. Ich bin nächste oder übernächste Woche zu Gast. Da waren ja auch schon Elisabeth Lorange zum Beispiel, also wirklich tolle Gäste. Und was der gemacht hat letzte Woche, der hat aus dieser Suits-Serie, wirklich, ich glaube, die Lieblingsserie von mir auf Netflix mit Harvey Specter und seiner tollen Assistentin Donna, der hat sich eine eigene Donna erstellt als AI-Assistant und hat dafür einen Prompt auch geschrieben, beziehungsweise eine Agentic-Reihe, wie man sich selbst seine eigene Donna bauen kann. Der macht das nicht mit Perplexity, sondern ich glaube mit GPT, aber total spannend. Auch richtig gut. Und wir werden das weiter verfolgen. Ich bin super vorsichtig bei allem, was ich mit meiner privaten und auch professionellen Inbox verbinde. Und schaue mir das tatsächlich nur an, aber würde das erstmal überhaupt nicht machen und rate auch davon ab, gerade halt irgendwie im geschäftlichen Kontext. Selbst wenn das bei euch im Startup oder im Unternehmen nicht geblockt ist, seid da wirklich vorsichtig, weil wenn die Daten einmal connected sind, sind sie einfach weg. Ne?
Das ist so ein wichtiger Security-Hinweis und absoluter richtiger Einwand. Kommen wir nochmal kurz zurück zu Perplexity. Also das Thema, den E-Mail Assistant hatten wir gerade, aber sie haben noch etwas anderes getan, was ich fast noch bemerkenswerter finde, auch wenn es sich in der Schlagzeile so ein bisschen langweilig anhört. Was sie nämlich getan haben, sie haben die Perplexity Search API vorgestellt. Und das ist so ein bisschen ein Angriff auf Microsoft, aber auch auf Google. Für die Entwicklerinnen und Entwickler da draußen, die werden das wissen. Es gab eine Microsoft, die wurde eingestellt. Also da konnte man letztendlich Bing ansteuern, Ergebnisse sich zu holen. Es war auch wichtig, insbesondere bei KI-Anwendungen, weil auch bei KI-Anwendungen braucht es natürlich auch einen Suchindex. Ne? Weil die, wenn du alles natürlich generieren lässt, das basiert ja auf Daten. Und wenn du aber einen Suchindex hast, auf den du zugreifen kannst, der auch noch bewertet und geclustert ist, dann sind natürlich die Antworten, die du in deinem AI-Tool, was du vielleicht bereitstellst, gibst, entsprechend schneller oder die Quellen werden schneller herangezogen etc. pp. Und was Perplexity getan hat, sie haben natürlich im Laufe der letzten Jahre einen eigenen Suchindex, also einen eigenen Webindex aufgebaut, über viele, die Zahlen müsste ich nochmal raussuchen, viele Millionen, wahrscheinlich Milliarden Seiten, und haben diese geclustert, also auch bewertet. Und damit kann man jetzt ganz viele Sachen machen, theoretisch gesehen sogar eine eigene Suchmaschine bauen, also das, was ja Google letztendlich groß mit geworden ist, das wäre jetzt möglich zu tun. Die Werkzeuge sind da, die Search API ist da, selbst Perplexity könnte das jetzt tun, wobei wir beide ja natürlich wissen, ich glaube, das wissen auch mittlerweile die Suchmaschinenanbieter, dass das Thema Suche so ein bisschen gerade in den Hintergrund geht und sich mehr konzentriert auf Chat-Bots. Aber interessante Entwicklung, dass Perplexity, wie gesagt, diese Search API jetzt zugänglich macht für Entwicklerinnen und Entwickler. Wie ich finde, ein spannender Move.
Toll. Ja, sehr interessant. Lass uns, wenn wir beim Thema Search sind, mal über das Thema sprechen, wie KI-Zusammenfassungen halt auch einfach immer mehr relevant werden. Ne? Also die Art, wie wir online suchen, verändert sich ja immer fundamental. Wir haben ja darüber hier schon das ein oder andere Mal gesprochen. Und das Beispiel, was du eben gerade auch von Perplexity gebracht hast, zeigt das mal wieder, dass versucht wird, auch da ganz andere Mechanismen reinzubringen. Weil früher war ja schon Google immer so das Tor zum Netz für uns alle. Die haben mal einen absurden Marktanteil in Deutschland von deutlich über 90%. Ja, man gab etwas ein, klickte auf eine Seite, las es dann dort auf dieser Publisher-Seite. Und heute ist das ja mittlerweile bei vielen von uns schon komplett anders. Ne? Wir beide suchen seit 2 Jahren komplett anders. Du Ding. Und die vermeintlich wichtigsten Details gibt es ja mittlerweile ganz oben, ne? Oft jetzt auch bei Google als KI-generierte Zusammenfassung oder dann bei mir zum Beispiel ganz viel im Dialog mit ChatGPT und Co., der dann direkt ins Web eingebunden ist. Und das Ergebnis daraus ist aber, das merkt man jetzt mehr und mehr, dass immer mehr Menschen direkt auf dieser Plattform dann bleiben und gar nicht mehr den eigentlichen Klick setzen. Und eigentlich sind Expertinnen und Experten für ein Thema, was dann auch NGOs sein können, Fachportale etc., die verkommen halt maximal zu einer Fußnote oder bleiben einfach komplett unsichtbar, weil niemand mehr wirklich auf den Link klickt. Und zurzeit reden noch ganz viele von diesen Experten darüber, dass dies die Klickzahlen der professionellen Publisher gefährdet. Aber das geht halt jetzt viel weiter. Es gibt so eine neue Studie, ich glaube von Harvard ist das, und laut dieser Studie endet inzwischen mehr als jede zweite Suche weltweit ohne DeepClick. Das heißt, dieses Phänomen hat einen Namen, ich glaube, das heißt Zero-Click-Suche und das wächst rasant, ja. Und das wird, glaube ich, noch deutlicher, wenn wir uns auch so, also jetzt mein eigenes Verhalten anschauen. Ich bin überhaupt nicht mehr auf diesen Suchseiten, weil es viel bequemer ist, entweder eine ChatGPT, Copilot, was auch immer zu fragen, was auch immer ihr benutzt. Und Google bleibt immer noch der Platzhirsch, ne? Die beteuern ja überall, dass ihr Marktanteil überall noch gleich ist, dass die Suchen immer mehr werden. Aber wenn man sich mal so CAGR, also diese Wachstumsquoten anschaut, dann ist die extrem stagnierend. Und ich glaube, es erstmals seit Jahren fällt der Marktanteil tatsächlich unter diese magischen 90%. Und ich glaube, genau in diesem Kontext muss man diese neuen KI-Zusammenfassungen auch verstehen. Google will natürlich zeigen, dass es auch KI kann, ne? Und liefert deswegen die Antworten jetzt direkt oben auf der Seite, bevor überhaupt jemand noch scrollt. Aber die ersten Experten aus dieser Suchmaschinenoptimierung und auch die wirklich die großen Verlage weltweit sind jetzt mittlerweile alarmiert, weil sie komplett ihre Reichweite wegbrechen sehen. Es gibt so einen neuen Trend, der heißt GEO, das heißt, glaube ich, Generative Engine Optimization. Also du gestaltest damit deine Texte so, dass sie wenigstens noch so als Quelle in den KI-Snippets auftauchen. Liest da trotzdem keine Sau, ne? Und ich glaube, das ändert auch wenig daran, dass die Klickzahlen massiv sinken. Und Google selbst ist ja auch schuld, ne? Die haben ja, glaube ich, seit Jahren schon diese Infoboxen entwickelt, Wetterkarten, Flugstatus, Sport, sonst was oben schon reingemacht. Aber was ich mich halt gefragt habe, also gibt es überhaupt noch einen Grund, außer wirklich eine eigene, sage ich mal, unabhängige Recherche, diese externen Seiten zu öffnen?
Naja, also ja, gibt es, weil wir immer noch das Problem haben, dass, also zwei Dinge sehe ich. Das fällt mir halt bei der Nutzung von den Tools, du hast sie gerade genannt, immer wieder auf. Wir haben immer noch das Thema des Fantasierens. Das heißt, das, was in der Quelle steht, muss nicht eins zu eins das sein, was gemeint ist, was du vielleicht von Gemini oder ChatGPT oder wem auch immer zusammengefasst bekommst. Das ist das eine. Und das zweite, warum ich immer auf die Quellen gehe. Also ich bin wirklich jemand, der fast schon so Tourette-mäßig auf die Quelle klickt, weil ich möchte wissen, von wann ist die. Das ist für mich ein riesengroßes Problem, weil du siehst nämlich Dinge und denkst so, oh geil, wusste ich noch gar nicht. Und dann ist das ein Artikel von 2007, wo du denkst, okay, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Das sind für mich die beiden Gründe, warum ich tatsächlich immer noch die Quellen nutze. Aber ich bin bei dir. Einfache Informationen, wenn ich jetzt irgendwie wissen will, wie ein Marmorkuchen gebacken wird, der wird seit wahrscheinlich 100 Jahren gleich gebacken. Ja, da brauche ich nicht mehr auf die chefkoch.de-Quellenseite zu gehen. Das gilt wahrscheinlich für ganz, ganz viele Themen. Und das ist natürlich für die Betreiber der Seiten, wird sich das zu einem Problem entwickeln. Auch hier, der Verlust der Kundenschnittstelle findet nicht mehr nur in einer Branche statt, sondern der kann in so vielen Bereichen stattfinden. Vor allen Dingen, weil so viel halt in Chatbots stattfindet. Chatbots können stattfinden wiederum in einer App, haben wir auch schon drüber gesprochen, in der Meta-Brille irgendwie auf dem Display vom Auge. Oder halt in den AirPods. Also das ist schon, glaube ich, ein Problem. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sehen denn dann die Businessmodelle aus? Also braucht es neue Businessmodelle, braucht es neues, also wenn jetzt ein Shoplink beispielsweise generiert wird, wie komme ich mit dem Ranking dann bei ChatGPT weiter? Also das wird schon noch eine spannende Frage sein.
Ja, und auch, also ich mache das auch mit den Quellen, aber glaube ich, weil ich, also oft zumindest, auch nicht mehr immer. Und ich sehe das als sehr gefährlich an, weil die LLMs lernen ja auch im Gespräch mit dir über deine Memory-Funktion, über dein Verhalten und über durch die schiere Quantität, mit wie viel du dich da quasi auch unterhältst, was dir gefällt und was nicht. Und wir wissen ja, ne, die sind halt irgendwie auch so gebaut, dass sie genau sich so verhalten, dass es dir gefällt. Das haben wir ja schon öfters hier auseinandergedröselt. Und dadurch werden dir halt auch einfach Sachen angezeigt, die du halt in deiner, ich sag mal, natürlichen Selektion gut findest und deswegen glaubst du sie ja auch einfacher als Sachen, die dir vielleicht nicht gefallen. Und ich habe öfters mal auf jetzt so Quellensachen gedrückt und ganz oft kam zum Beispiel ein 404. Also diese Seite existiert nicht oder existiert nicht mehr. So, und es war ein krasser Deep Link. Also das hat sich jetzt niemand ausgedacht, wahrscheinlich. Aber da war kein Content drauf. Nicht möglich, diesen Content zu finden oder wiederherzustellen. Und das erschreckt dich dann schon ganz, ganz interessant, wenn du halt irgendwie versuchst, auf eine Primärquelle zu drücken und die existiert halt irgendwie nicht. Und dann versuche ich dann quasi Bruchstücke aus diesem von also mir generierten Text bei Google wiederum einzugeben und dann kommt auch nichts und dann denkst du schon, okay, geile Halluzination, die hier kommt. Und das klingt alles total schlau, aber es gibt einfach keine Quelle dazu. Und also spannend ist ja auch dann der Gedanke, der ich finde hier total untergeht, weil Google ist ja gar nicht mehr nur eine Suchmaschine, ist ja viel mehr, ist ja quasi ein soziales Netzwerk, weil das Verhalten der Nutzer, ne, wie lange bleibe ich auf einem bestimmten Absatz, auf einer Seite, klicke ich wieder zurück, gehe ich weiter, entscheidet ja total darüber, was bleibt sichtbar zukünftig und was verschwindet auch im Ranking und in der Priorisierung. Das heißt, eine Seite, die Nutzer schnell wieder verlassen oder wegklicken, die rutscht automatisch nach unten. Das bedeutet, dass Sichtbarkeit ist einfach gar kein neutrales Abbild mehr von Relevanz, sondern ein Ergebnis von aktuellen Algorithmen und vielleicht auch Geschäftsinteressen und Plattformlogik. Und ich glaube, da komme ich nochmal auf das, was ich vorhin gesagt habe, weil darum ging es eigentlich in dieser Studie, NGOs. Das ist das Problem. Diese Logik, von der ich gerade gesprochen habe, hat halt die Nebenwirkung, dass sie Vielfalt in der Suche total bedroht. Ne? Weil gerade NGOs brauchen genau diese Sichtbarkeit für ihre Expertise, um auf Menschen zuzugehen, Beratung anzubieten, Spenden zu sammeln, weiß der Teufel was. Aber wenn die in den KI-Zusammenfassungen quasi gar nicht mehr vorkommen, dann verlieren wir als Gesellschaft, klingt jetzt ein bisschen traumatisch, aber einfach auch wertvolle Stimmen, die sich aber halt die Reichweite nicht erkaufen können. Und damit werden Debatten langfristig wirklich einseitig.
Ja, und der letzte Satz, den finde ich fast noch am wichtigsten. Nicht nur die Sichtbarkeit, sondern wir wissen von KI-Modellen, die nicht sonderlich neutral sind. Ich eine Anekdote, weil ich jetzt tatsächlich, ich glaube letzte Woche oder vor, ja, ich glaube in den letzten 10 Tagen habe ich es getestet. Ich wollte wissen, wie befangen ist Grok? Und habe halt Grok gefragt.
Die kurze Antwort sehr.
Sehr, ja. Aber ich wollte trotzdem wissen, weil USA und Europa gibt es, glaube ich, noch Unterschiede. Dachte ich. Und was passiert, kann jeder testen. Es ging um die Diskussion Charlie Kirk und wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, eine furchtbare Tat. Und ich wollte aber wissen, ganz neutral, ist Charlie Kirk rechtsextrem? Und ich kann jetzt nicht sagen, wenn man objektiv sagt, aber wenn man das Wort rechtsextrem nimmt und wenn man die Aussagen nimmt, dann kommt man zumindest mal zu Wahrscheinlichkeiten. Grok hingegen sagt nicht, naja, wahrscheinlich schon, sondern die Aussage war, dass man das so nicht sagen könne. Es kommt auf die Sichtweise an. Und dann und als ich das so alles gelesen habe, wie gesagt, kann jeder testen. Einfach aktuelle Grok-Version oder auch überhaupt Fragen stellen. Muss ja nicht jetzt hier Charlie Kirk, wo man weiß, okay, da gibt es durchaus pointierte Sichten in den USA. Die Antwort, die du bekommst, ist nicht das, was du bekommst, wenn du zum Beispiel ChatGPT oder Gemini oder wen auch immer fragst. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil du kriegst ja jetzt nicht mehr 3 Seiten angezeigt und siehst, okay, das ist jetzt eine Seite von Fox News, das ist jetzt eine Seite von CNN und das ist jetzt eine Seite von irgendwas, sondern du kriegst ja eine konsolidierte Antwort, die maximal Geschmäckle hat, sagen wir es mal so. Und das ist schon eine vorsichtige Formulierung dessen, was Grok mir in der Tat mitgeteilt hat. Kann jeder testen und das sehe ich in der Tat als riesengroßes Problem.
Das ist witzig, weil hat denn sich nicht sogar selber, also kann ich habe so ein bisschen ich die Presse ein bisschen verfolgt, aber nicht das Boulevardeske dahinter, aber ich erinnere mich, dass Charlie Kirk mal irgendwann sogar gesagt hat, er sei selber rechts, also ganz klar rechts, sogar vielleicht sogar rechtsextrem, also ich war sind einer der wichtigsten Vertreter der MAGA-Bewegung, wird glaube ich von allen im Rechtsextremismus zugeordnet und du willst mir jetzt weismachen, dass Grok nicht so richtig weiß, ist ja vielleicht ein ganz klitzekleines bisschen konservativ oder so ein linksgrün versiffter Antifa-Mann gewesen.
Genau.
You never know.
Das will ich dir nicht weismachen, das kannst du gerne selber testen. Also das ist, sehr verrückt.
Hab Grok schon.
Aber du hast was anderes eben noch gesagt, um nochmal ein bisschen zurückzukommen zum Thema Suche. In der Tat ändert sich ja ganz viel und du hast richtigerweise gesagt, das ganze Suchverhalten, was sich verändert. Und übrigens, Google arbeitet ja selber mit genau an diesem Thema, dass Suche augenscheinlich nicht mehr ganz so wichtig ist. Zumindest mal, dass es noch ein anderes Thema gibt, was wichtig ist. Das sehen wir übrigens schon seit vielen Monaten in der KI-Zusammenfassung über dem Suchergebnis. Auch das ist ja, wenn du was googelst, dann kriegst du ja oben jetzt immer diese KI-Zusammenfassung. die führt ja auch schon dazu, dass du manchmal gar keine Seiten mehr anklicken musst, weil du hast die Antwort schon in der KI-Zusammenfassung. Der Klick geht also auch verloren. Und sie haben jetzt offiziell, zumindest in den USA, Gemini Live oder Google Live ausgerollt. Was ist das? Es gibt in der Google-App, die es ja für iOS gibt und bei Android ist es, glaube ich, irgendwie so, also gibt es sie auch, aber gehört ja sowieso irgendwie zum Standard-Portfolio von Android, als auch in der Gemini-App eine Live-Funktion. Und was passiert? Es öffnet sich der Sprachassistent von Google, Gemini, mit dem kann man jetzt ganz normal plauschen, wie man das auch von anderen Tools kennt, aber du kannst die Kamera anmachen und Gemini sieht, was um dich herum passiert. Und das ist schon ein bisschen wild, weil du kannst jetzt interagieren mit der echten Welt, also du kannst halt fragen, was sehe ich hier für einen Baum, was ist das für ein Tier? Wir haben ja einen Hund, mit dem gehe ich immer viel spazieren. Und da habe ich einfach gefragt, was hat der gerade für eine Körpersprache? Das muss man dazu sagen, unsere Hündin ist läufig, da ist die Körpersprache auch recht eindeutig, selbst für Nicht-Hunde-Kenner und Kennerinnen da draußen. Soll heißen, sie schnüffelt irgendwie momentan alle Wege ab. Das sieht immer so ein bisschen aus, als ob der Hund koksen würde. Aber tatsächlich ist er halt gerade recht, wie soll ich sagen, aktiv. Und Gemini gibt dir aber genau darauf die Antworten, bis hin zur Tatsache, dass es ja sein könnte, dass also wenn es eine Hündin ist, die in der Hitze ist, weil dann ist es ein besonderes Verhalten, weil sie dann extrem viel halt dann am Schnüffeln sind. Finde ich krass, weil auch da, und das Nächste, was du machen kannst, ist, du kannst auch, wenn du Menschen siehst, was hat die Person an, ich suche das gleiche Teil, dann kriegst du ein entsprechendes Ergebnis. Auch hier merkt man, wie krass sich Suche verändern kann. Es kommt direkt von Google. Also es ist jetzt nicht irgendwie irgendein Tool, sondern es kommt direkt von Google, die sehr aktiv genau an dieser Veränderung eben mitarbeiten. Für diejenigen, die es testen möchten, es braucht einen kleinen Hack. Man braucht im Prinzip einen amerikanischen VPN, der aktiv ist. Und dann kann man aber Google Live ganz normal testen. Auch hier in Deutschland funktioniert, wie ich finde, sehr, sehr gut und zeigt auch so ein bisschen, wo die Richtung hingeht.
Hast du es getestet?
Ja, habe ich auch gerade erzählt. Mit dem Hund.
Halt, aber so richtig. Also ich habe es probiert, nachdem du diesen Link, aber bei mir ist so, also geht nicht.
Ach, also
liegt vielleicht am nicht vorhandenen VPN-Bericht. Also, okay. Das ist, also diese ganze Art und Weise, also jetzt in Search sowieso, aber dass du quasi den dreidimensionalen Raum nutzt, dafür ist sowieso eines der spannendsten Themen, finde ich. Jetzt auch da wieder beim AI-Summit habe ich mit zwei Menschen zum Mittag gegessen. Man darf auch hinterher, wurde ich darauf hingewiesen gestern, nochmal per E-Mail, Chatham House Rules. Das heißt, man darf die Namen nicht sagen mit Leuten, mit denen man über Sachen diskutiert hat oder auch zitieren. Das heißt, ich sage nur, es war jemand von BCG und der andere war einer der Gründer von Flink. Dadurch, dass es da mehrere gab, ist das, glaube ich, klar. Und worüber wir gesprochen haben, wie sich das ganze Thema auch auf Longevity auswirkt. Ne? Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Ich habe diesen Oura-Ring und meine Garmin-Uhr und all das trackt ja die Daten zusammen. Und jetzt gibt es ja in Berlin, ich weiß gar nicht, wie dieses Ding heißt. Ich glaube, Years heißt das, wo du so ein für, ich glaube, 1.000 Euro oder 1.500 Euro einen kompletten Check-up deines Gesundheitszustandes machen kannst. Aber halt nicht nur so typisch Herz-Kreislauf und Organe, sondern es ist so ein MRT, so ein Ganzkörper-MRT mit dem krassesten Blutscan. Das Ganze wird dir dann über eine App so gezeigt und dann gibt es auch so Hormontherapie, also auch ein bisschen gruselig. Und dann haben wir quasi darüber eine halbe Stunde lang diskutiert, wie würdest du es schaffen, das ganze Thema Longevity und einfach das Herausnehmen von Ärzten oder zumindest von Prophylaxe-Ärzten, indem du all diese Sensoren miteinander verbindest über eine gescheite API. Und macht das OpenAI und machen das die Player bereits schon oder ist dafür vielleicht sogar ein Markt da? Ne? Also wenn du quasi Echtzeitdaten von deinem Health-Ring, von deinem Apple Watch, Garmin Watch, was auch immer, von der Ray-Ban Meta, die ja sowieso deine alles aufnimmt, ja? Wenn die jetzt auch noch dein Essen aufnehmen würde, das Ganze gepaart mit deinem Herzschlag, mit deinen Schritten und dir dann sagt, so Sascha, ne, die Cholerolade, die auf deinem Teller liegt, die würde ich jetzt vielleicht nicht verspeisen, weil du bist heute ganze 500 Schritte gelaufen und hast die ganze Zeit auf deinem Hintern gesessen. Wie wäre es stattdessen mit einem kleinen Salat und jetzt gehst du erstmal ein bisschen und dann darfst du halt dir vielleicht auch nochmal irgendwie einen Twix gönnen. Und heute Abend, denk dran, ist noch Sport angesagt. Sowas, weißt du? Das ist auch total spannend, glaube ich. Und wenn du all diese Sachen miteinander verbindest, das könnte nochmal ein sehr interessantes Zukunftsszenario auch für Devices sein, die miteinander in Kontakt sind und verbinden. So, was
ich sehe,
ich habe
dein
was,
Cursor.
Das ist von OpenAI.
Ich?
Ist mein Cursor an der richtigen Stelle? Nee, ich?
Ja. ChatGPT Pulse.
Genau. Also die haben auch letzte Woche was Neues gelauncht. Und das bringt auch, glaube ich, ein bisschen Wirbel in den Wettbewerb, kann ich mir vorstellen. Das nennt sich ChatGPT Pulse und ist so ein persönlicher Newsfeed direkt im Chatbot. Und die Idee ist relativ simpel, ne? Also du wartest einfach nicht mehr, bis die Nutzerin oder der Nutzer eine Frage eingibt, sondern ein ChatGPT kommt proaktiv mit Ideen, Themen und auch News zu dir. Und das alles, was wir ja hier auch immer besprechen, fließt da ein. Also die Memory-Funktion, deine Chat-Historie, das Feedback, was du gegeben hast. Und daraus wird so ein personalisierter Überblick gebastelt. Und Altman sagte in so einem Interview, das ist quasi, statt eine Zeitung aufzumachen oder einen Social-Media-Feed am Morgen, sollst du einfach künftig in Pulse schauen und dann sehen, was die KI für dich vorbereitet hat. Und ich glaube, so grundsätzlich passt das natürlich auch ins große Bild. Ich glaube, Microsoft hat ja auch dieses Microsoft Recall, was er nennt, diese Screenshots vom Bildschirm für dich extrahiert und dir dann Ideen suggeriert. Meta will ja diesen allwissenden Assistenten in diese Brille packen, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Und OpenAI geht jetzt offensichtlich diesen Weg. Und der Clou ist, du kannst Pulse dann auch in deinen Kalender und in deinen Gmail integrieren. Und das ist dann schon ganz interessant, wenn dir dann morgens quasi eine Zusammenfassung der Nacht gegeben wird von den Themen, die für dich wirklich relevant sind aufgrund deiner Suchhistorie aus der Vergangenheit. Wirklich konsequent gedacht. Ich habe es noch nicht ausprobieren können. Ich bin noch nicht ausgerollt. Und es ist so ein bisschen der Weg. Also wir haben ja in den letzten 2 Jahren gesehen, der Weg geht in den Suchschlitz hinein und jetzt geht er wieder raus zum Push-Assistenten, oder?
Ich finde, ich habe das die Ankündigung gesehen und ich wollte es direkt ausprobieren. Und der Grund, warum wir es, glaube ich, noch nicht testen können, hat einfach auch wieder damit zu tun, dass wir in Europa leben tatsächlich. Und hier hilft übrigens kein VPN. Ich habe es zumindest nicht hinbekommen, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass es in den USA, glaube ich, sogar weiträumig für die Plus-Mitgliedschaft ausgerollt ist. Also genau weiß ich nicht, wir können es auf jeden Fall noch nicht testen, weil es USA-only ist, aber ich finde die Idee dahinter, dieses proaktive Push-Nachrichten der Dinge, über die Dinge zu informieren, die dich interessieren, maximal spannend. Also ich habe, also aus der Vergangenheit, ne, RSS-Feed, Newsreader, wo man sich eigene Kategorien zusammenstellt, man hat so ja, also heute ist das ein bisschen anders, aber vor ein paar Jahren hatte man ja immer so seine 10 Webseiten, die man morgens abgesurft hat, ja, die so zu einem passten. Was ich, Sport, Special Interest, dann irgendwann Reddit, ja, wo man sich dann durch die einzelnen Reddits oder Subreddits klickt. Aber die Idee von ChatGPT oder von OpenAI nach dem Motto, ich kenne dich, also zeige ich dir auch das an, von dem ich weiß, dass dich das interessiert, finde ich hochgradig spannend, weil auch da, es geht ja nicht nur darum, dass du zugeflutet wirst mit Informationen, sondern du bekommst im besten Fall und KI macht es dann hoffentlich möglich, die Sachen angezeigt, die dich wirklich interessieren. Und du musst dich eben nicht mehr einmal quer durch die Welt lesen und 80% oder 50% der Dinge, die dich eben nicht interessieren, wegschmeißen. Finde ich eine super Idee. Ist auch übrigens schön dargestellt. Das sind ja so Karten. Ich finde es irgendwie ganz fancy, wie sie es gemacht haben. Mhm. Leider, wie du es gesagt hast, noch nicht ausgerollt. Aber es wird kommen und von OpenAI wissen wir, dass die Verzögerung USA Richtung Europa nicht so lange dauert. Anders als bei anderen. Grüße an Apple. Ja, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich habe noch ein Thema, da sollten wir drüber sprechen, weil es wirklich irgendwie sehr mächtig ist und so ein kleines oder so ein mittelgroßes Beben. Beben hört sich so hässlich an. Aber es ist eine Entwicklung, die ich finde, über die sollten wir zumindest mal die nächsten 2-3 Minuten sprechen. Wir haben eben ganz viel über Google gesprochen. Und wenn wir über Google sprechen, dann dürfen wir ein Thema eben nicht, wie sagt man, hinter den Tisch, ne, über den Tisch, unter den Tisch fallen lassen. So rum war es. Ja, du weißt schon, reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Google hat, also wir haben ja in den vergangenen Ausgang immer über MCP gesprochen, diese Art USB für Chatbots, das Model Context Protokoll. Und Google hat quasi dieses Protokoll genommen und hat es so ein bisschen auf Steroide gepackt. Also hat es erweitert. Es gibt nämlich ein neues Protokoll oder Protokoll, nämlich das Agent Payments Protokoll, kurz AP2 oder AP2. Und was macht das? Es verknüpft im Prinzip Zahlungsdienstleister mit Agenten, aber nicht nur einfach jetzt irgendwie technisch, sondern auf eine, wie ich finde, sehr raffinierte Art und Weise. Zunächst einmal muss man sagen, die haben sich mit 60 Unternehmen aus den USA oder auch aus zumindest Unternehmen, die in den USA tätig sind, in dem Bereich zusammengetan. Da waren große Player dabei, wie eine Amex, aber auch eine Adyen, Revolut, etc. pp., also Companies, die was im Zahlungsverkehr und im Bankenumfeld tun, und haben mit denen gemeinsam dieses Protokoll entwickelt. Und dieses Protokoll ermöglicht es, Dienste, also Agenten zu entwickeln, die mandatiert, also rechtssicher im Auftrag der Nutzerinnen und Nutzer agieren. Ist natürlich, wenn man jetzt einfach nur über Agenten spricht, ein Problem, weil das bis hierhin war es so, dass ein Agent zwar für dich irgendwas suchen konnte und dir auch sagen konnte, hier, da ist irgendwie eine Hose im Angebot, willst du die jetzt kaufen? Aber das Problem ist natürlich, der Agent braucht natürlich auch ein rechtssicheres Mandat. Und AP2 löst genau dieses Thema, indem sie auf der einen Seite sicherstellen, dass das ganze Thema Autorisierung sauber ist. Also es ist beweisbar. Es ist nicht mehr so, dass da einfach irgendwelche Sachen verknüpft werden, sondern es ist kryptografisch so gesichert, dass klar ist, wenn ein Agent, also mein Agent, etwas tut, dass er auch tatsächlich von mir beauftragt wurde. Es ist ungefähr so, als ob ich bei der Post diese Postkarte ausfülle, dass meine Partnerin oder mein Partner das Paket holen darf. So etwas Ähnliches tue ich. Es ist, das Thema Authentizität ist gewährleistet, ne? Also auch Händler wissen, alles klar, dahinter steht der Mike, das ist authentisch, dem kann ich etwas rausschicken. Und das ganze Thema, wie gesagt, kryptografisch verschlüsselt. Im Grunde gibt es zwei Hauptszenarien, die man damit adressiert. Das eine sind Echtzeiteinkäufe. Der Nutzer ist aktiv beteiligt. Also ich sage dem Agenten, der Agent gibt mir das zurück und ich sage, super Geschichte, kauf das jetzt. Und es gibt die delegierte Aufgabe. Ich bin eben nicht präsent, sondern der Agent kann in meinem Namen mandatiert Dinge ausführen. Und wenn ich sage ausführen, dann ist es nicht irgendwie begrenzt auf E-Commerce, sondern es geht im Prinzip um jegliche Art von Finanztransaktionen. Die haben das jetzt nicht irgendwie begrenzt auf eine Kreditkartentransaktion in einem E-Commerce-Shop oder eine PayPal-Transaktion oder Vero oder was auch immer, sondern jegliche beliebige Finanztransaktionen. Also du sollst mit Stablecoins oder auch mit Coins arbeiten können, sollst Kryptowährungen soll das ganze Thema unterstützen, aber auch eine ganz normale in Anführungsstrichen Überweisung soll damit möglich sein. Das ganze Thema ist ein offener Standard, also alle können mitmachen. Also ne, das ist jetzt nicht irgendwie so, also es ist natürlich von Google entwickelt, wie das so ist, aber es ist offen, allen können mitmachen. Google ist auch, oder AP2 setzt beispielsweise auch auf OpenID bei dem ganzen Thema Authentifizierung. Und das ermöglicht jetzt etwas, was eben mehr ist als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Also wir haben oft über das Thema E-Commerce gesprochen, wir haben oft darüber gesprochen, was das Agentic Commerce alles verändern wird. Das hier geht einfach noch ein Level weiter, weil es eben nicht nur begrenzt ist, wie ich eben sagte, sondern es sind eben viele, viele, viele Anwendungsfälle möglich. Bis hin zu, ich bin im Urlaub und der Agent stellt sicher, dass im Hintergrund, das Geburtstagsgeld an meine Nichte bezahlt wird, weil mein Agent den Auftrag hat, sich darum zu kümmern oder ein Geburtstagsgeschenk zu besorgen. All diese Dinge sind jetzt möglich und wie ich finde, sehr bemerkenswert, auch vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, 60 Finanzinstitute mit daran gewirkt haben an diesem offenen Standard. Wie das angenommen wird, wissen wir natürlich nicht, aber augenscheinlich ein etwas größeres Thema, wenn man bedenkt, wie gesagt, wie viele daran beteiligt sind und dass insbesondere Google das auch als offenen Standard bereitstellt. Ja, spannendes Thema, wie ich finde.
Total. Ich glaube, eines der heißesten Themen, die halt irgendwie beim Thema Financial Artificial Intelligence in den letzten Tagen passiert sind, ich glaube schon 2 Wochen alt, aber jetzt, man sieht halt erstmal so ein bisschen, was die Regeln und Nachweise sind, ne? Also du hast ja über die kryptografisch signierten Verträge quasi gesprochen und ich finde, das ist eines der wichtigsten Themen, das nennt sich bei denen, glaube ich, Mandates, habe ich in dieser Doku gelesen, dass du quasi deinem Agenten das Recht gibst, etwas Bestimmtes zu kaufen und dann gibt es so ein Intent-Mandate und ein Card-Mandate und sowas, also dass es quasi dein Wunsch gezeigt wird, aber auch eine konkrete Auswahl, dass du quasi das eingrenzen kannst. Also ne, wenn du sagst zum Beispiel, keine Ahnung, ich will jetzt Taylor Swift-Tickets kaufen, will aber nicht mich da irgendwie in die Schlange stellen und weiß auch gar nicht, wo die spielt und sowas, dann kannst du sagen, kauf mir ein Taylor Swift-Ticket bis, weiß ich nicht, was kosten die Dinger, bis 250 Euro. Das heißt, er würde nicht über 250 Euro gehen. Das ist dieses Intent-Mandate und dann gibt es noch ein Card-Mandate. Das heißt, also die wirklich ganz konkrete Auswahl. Du sagst, ich will auf jeden Fall aber sitzen, weil ich komme mit meinen Kindern und nicht stehen. Das heißt, er baut dann so eine prüfbare Kette von Nachweisen, die zeigt, okay, war das wirklich dein Wille und ist das dann fälschungssicher dokumentiert? Ich glaube, kann man so zusammenfassen. Und die Vorteile, die du gesagt hast, für die Händler sind natürlich vor allem die Sicherheit, ne? Und aber auch für die Benutzer, die können dann Preislimit, Zeitpunkt, all diese Sachen total gut festlegen. Und ich finde es total interessant, dass halt irgendwie davon auch dieser Audit Trail so tief eingebunden ist. Ne? Das heißt, wenn irgendwas schief geht, ist nachvollziehbar, und das ist natürlich auch ein Absicherungs- und Haftungsmechanismus für den Händler, war dieses Ding jetzt wirklich autorisiert in dieser Beweiskette? Und ich finde, das ist wahnsinnig schwer zu machen. Ich glaube, wir haben das alles vor 20 Jahren auch schon, oder naja, 20 Jahren nicht, vor 5 Jahren auch schon mal gehört zum Thema Blockchain und die unterschiedlichen Währungen da drauf. Aber ich glaube, damit, mit diesem Protokoll, was du vorgestellt hast, funktioniert das richtig gut. Und wenn du sagst, ne, der Agent kauft jetzt mein Konzertticket automatisch, sobald der Verkauf startet, der beobachtet den Markt, kauft das Ding dann zum richtigen Preis in der richtigen Kategorie. Und wenn ich ihn dann mandatiere, sagt er auch so, naja, an dem Wochenende hast du frei, weil da sehe ich das in deinem Kalender. Das heißt, ich buche dir auch gleichzeitig noch den Flug und das entsprechende Hotel neben dem Stadion für dich und deine Familie, wenn das alles in meinem Budget liegt. Und das ist schon geil, ne? Und das ist halt dann wirklich diese kommende Welt von KI-gesteuertem Handel, was nicht komplett im Chaos landet, weil jeder seinen eigenen Standard baut, sondern es so einen gemeinsamen Sprach- und Regelrahmen gibt, der dann Vertrauen zwischen Banken, Händlern, Zahlungsdiensten und Endkunden schafft. Also das ausgebuddelt hast, dachte ich auch so, das Ding ist, das ist mal wirklich eine tolle Innovation für Kunden und Händler.
Ausgebuddelt ist, ich glaube, hat dann mittlerweile tatsächlich auch die größere Runde gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, was du gesagt hast, das ist was Größeres, insbesondere wenn es dann in die Umsetzung kommt. Momentan ist das natürlich noch so Whitepaper-Status und viele jetzt damit oder fangen vielleicht auch damit oder fangen damit an zu arbeiten. Spannend wird es tatsächlich sein, wenn wir dann die ersten Agenten sehen, die dann für uns ja, aktiv werden. Nichtsdestotrotz ist das für mich immer die spannende Diskussion um die Kunden- und Kundenschnittstelle. Also wo findet was wie statt und müssen wir all das, was wir in den letzten Jahren so mühsam aufgebaut haben, wie gesagt, das ganze Thema Mobile First, ja, wir haben uns in der Branche, in allen Branchen viel Gedanken gemacht über und Workflows und keine Ahnung was. Und jetzt passiert das alles irgendwie fast schon unsichtbar im Hintergrund. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Technologie insgesamt bedienen. Und ich bin ja ein großer Star Trek-Fan, wie du weißt. Also es entwickelt sich wirklich immer mehr in diese Computer, mach mir das. Und da brauchst halt nicht mehr viel UX. Also mega spannende Diskussion. Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, wie schnell das alles geht. Also ich muss mich selber immer wieder erden. Das hatten wir ja auf der BEX. Reden jetzt in diesem Moment seit fast 3 Jahren erst darüber. Also das ist jetzt noch nicht so lange. Ne? Also wenn du überlegst, Ende 2022 hat der Spaß angefangen und jetzt sprechen wir über Agenten, die für uns einkaufen gehen. Verrückt.
Ja, das stimmt.
Guck ein bisschen auf die Uhr.
Ja, wie immer.
Hast du noch ein Thema, was du gerne raushauen möchtest?
Lass uns noch einmal kurz über die Investments der letzten Woche sprechen. Das war auch schon in dem einen oder anderen Podcast, glaube ich, Haken dran war es schon, beim Doppelgänger war es auch, aber ich finde es interessant, wenn man das mal so gesamt betrachtet. Ja? Also ich habe es jetzt mal so als hier für uns als Arbeitstitel Perpetuum Mobile des neuen Venture Capitals hat irgendwie gesehen. Wobei, so richtig Venture Capital ist es quasi gar nicht. Es gab so ein lustiges Meme diese Woche, das hieß Infinite AI Money Glitch. Das ist wirklich herrlich, weil wenn man das mal so alles zusammensieht, es waren alles Einzelmeldungen, noch keine 7 Tage alt. Wir haben gesehen, OpenAI verpflichtet sich jetzt, ich glaube 300 Milliarden Dollar waren das, für Cloud-Kapazitäten bei Oracle auszugeben. Das wiederum hat man aber nur so ein bisschen mitgekriegt eigentlich, weil die Oracle-Aktien durch die Decke geschossen sind. Ja, der Oracle-CEO war kurzzeitig, ich glaube einen halben Tag, reichster Mann der Welt vor Elon Musk mit über 400 Milliarden Nettovermögen. Der hat halt irgendwie in den letzten Jahren tatsächlich wahnsinnig viel Share-Buyback bei Oracle betrieben. Denen ging es auch nicht immer nur gut, aber die haben einen Sprung, glaube ich, an dem Tag von über 40% Marktkapitalisierung gemacht. Und das war alleine schon echt spannend. Und das ist passiert, weil, wie gesagt, OpenAI 300 Milliarden dort in die Cloud-Kappas investiert hat. Am nächsten Tag hat Oracle wiederum selbst im großen Stil GPUs bei NVIDIA quasi bestellt. Und zwar, glaube ich, auch im 100 Milliarden Dollar Umfang. Nvidia hat am Tag darauf angekündigt, 100 Milliarden Dollar, interessante Zahl, haben wir schon ein paar Mal gehört, in OpenAI zu investieren. Und OpenAI will das Geld, glaube ich, nehmen und bestellt dafür wiederum direkt GPUs bei Nvidia. Ne? Und damit haben wir einen perfekten Kreislauf. OpenAI investiert in Oracle, die investiert in Nvidia, Nvidia investiert in OpenAI. Also ein wunderschön, offenbar endlos drehendes Karussell. Ja? Und das Ganze wird jetzt als größtes Infrastrukturprojekt der Geschichte verkauft. Haben wir, glaube ich, vor einem halben Jahr schon mal gehört, hieß Stargate. Kam noch nicht so richtig ins Fliegen. Aber vor allem Nvidia und OpenAI wollen jetzt ein Rechenzentrum bauen, das, ich glaube, mindestens 10 Gigawatt Leistung hat, haben sie gesagt. Das, ne, 1 Gigawatt kann man immer so ein bisschen runden, haben wir schon mal gemacht. Das ist ungefähr ein Kernkraftwerk, modernes. Also 10 Kernkraftwerke, beziehungsweise irgendwie ein Stromverbrauch, glaube ich, von 10 Millionen Haushalten. Also auch viel. Meta hat man neulich hier, glaube ich, die haben ein 5 Gigawatt-Ding geplant. OpenAI und Nvidia setzen jetzt noch einen drauf, wollen aber schon 2026 das erste Ding live haben mit 1 Gigawatt und dann quasi in den Hockeystick gehen. Aber ja, bei dieser Rochade tun sich dann natürlich Fragen auf. Ne? Ich glaube, Nvidia erhält ja für diese Milliarden, die sie entsprechend investiert bei OpenAI, überhaupt gar keine stimmberechtigten Anteile. Also es ist kein echtes Equity im Sinne von Shareholder, sondern es ist so eine Art stille Beteiligung. Und dieser eigentliche Deal besteht dann darin, dass OpenAI sich halt damit verpflichtet, Nvidia-Chips wieder zurückzukaufen. Also es ist am Ende eine marktpositivierende Note quasi von Nvidia. Und das wirkt halt, also es ist ein Finanzkonstrukt, kann man glaube ich sagen. Structured Finance, deutlich weniger als eine echte Investition. Und ich glaube auch diese Analysten, die ersten, die jetzt schreiben, auch auf Bloomberg, fühlen sich so ein bisschen erinnert an die Dotcom-Blase, als solche sogenannten Zirkeldeals quasi kurzfristig die Umsätze und auch die Börsenkurse in die Höhe trieben und auch wirklich unfassbare Risiken damit in die Bilanzen geschoben haben. Das ist so lange auch noch nicht her.
War das 10 Gigawatt, hatte ich eben richtig gehört, ne?
Ja.
Ja, das brauchen die auch, weil kleine Reminder oder ja Hinweis, jede ChatGPT-Abfrage, die wir fragen, bedeutet 1 Sekunde Backofen anmachen. Also damit wir mal wissen, wie viel Strom das verbraucht, ja, da kannst du halt schon mehrere Minuten so eine kleine LED leuchten lassen und auch der Wasserverbrauch ist tatsächlich nicht wenig. Ich glaube, umgerechnet auf Teelöffel ist das so ein Viertel Teelöffel an Wasser, der verbraucht wird, dafür, dass halt solche großen Rechenzentren ja gekühlt werden müssen. Das muss man sich natürlich immer auch vor Augen führen. Dann macht es auch Sinn, dass sie da so ein 10 Gigabyte also an Stromverbrauch beziehungsweise, dass man entsprechende Kapazitäten braucht.
Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, jetzt in den letzten Tagen, eine Google-Suchanfrage war immer ungefähr so, also total geaveraged, ja, auf 0,3 Watt, also ein Drittel Watt. Und, oder Wattstunden sind das, glaube ich, wenn ich mich an Physik richtig erinnere. ChatGPT 4 lag, glaube ich, zwischen 3 bis 5 Wattstunden, ja, genau. Also das Zehnfache davon.
Zehnfache.
10 bis 15 so, ne? Und ich glaube, wenn du aber jetzt auf GPT-5 gehst, also mehr Reasoning, mehr Thinking und sowas, geht das halt irgendwie nochmal deutlich hoch. Ne? Und wenn du das jetzt, also das war eine, jetzt schaut euch mal in eurem eigenen Verhalten an, wie oft ihr jetzt nicht mehr googelt, sondern ChatGPT jeden Tag halt irgendwie mit völligem Unsinn quält, dann sind 200 Anfragen eine Wattstunde, also eine Kilowattstunde, also das ist dann halt dein Backofen schon für eine ganze Weile. Ich glaube, eine Kilowattstunde ist irgendwie Staubsaugen eine halbe Stunde oder sowas. Ja, also ist ordentlich. Fall.
Deswegen sollte man auch aus energetischen Gründen niemals freundlich sein, zumindest nicht, wenn es um Chatbots geht. Also man muss sich nicht bedanken. Ja, also, weil auch das ist wieder eine Anfrage, auch die kostet wieder Kapazität. Ich glaube, wir sind am Ende, oder?
Ja, glaube ich auch. Also man könnte das jetzt noch ewig lang einordnen, auch was diese euphorische Börsenstimmung jetzt mit Allzeithochjagd, Allzeithoch wirklich bedeutet, aber jetzt sind wir kein Investment-Podcast, von daher sparen wir uns das hier auch, glaube ich. Ich glaube, wichtig ist, wir müssen mal irgendwann darüber sprechen, wie nachhaltig sind diese Geschäftsmodelle, wenn alle nur noch auf gegenseitigen Milliardenversprechen sich ihr Business aufbauen und woher kommt irgendwann diese Kohle? Ne, wir haben wahnsinnig viele Investoren, Private Equity, Venture Capital und Co., die jetzt investieren. Jetzt fangen alle an, weil die Summen so groß sind, gegenseitig in sich zu investieren. Also insgesamt muss man sie anschauen. Ja, die verdienen alle Geld, aber ich glaube, alle KI-Firmen zusammen, das hatte Pip letzte Woche beim Doppelgänger erzählt, verdienen gerade mal 13 Milliarden Dollar US-Dollar in diesem Jahr Umsatz, ne? Umsatz wichtig. Wenn man das jetzt aber hochrechnet, und das habe ich dann direkt da mal getan, als ich es gehört habe, dann bräuchte man bis 2030 über 2 Billionen US-Dollar, also Trillions auf Englisch, um diesen ganzen Infrastrukturhunger quasi einfach nur zu stillen. Und also, da fehlt einem halt irgendwie die Fantasie, ne? Wollen wir jetzt nicht mehr aufmachen, wir sind, glaube ich, eine Stunde drin. Darüber würde ich total gerne mal mit dir und mit euch gemeinsam nachdenken, was das bedeutet für Strom, für Chips, für Datenzentren, für Logistik, aber eben auch, ne, jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang, für das Thema digitale Souveränität in Deutschland und Europa, was nicht bedeutet, wir schotten uns ab, sondern wir öffnen uns, aber wir müssen ja irgendwie auch selber in diesem Game mal so ein bisschen klarkommen.
Lass uns das machen, lass uns das vertiefen, vielleicht in einem der nächsten Podcasts, sagen wir immer und dann kommt er doch nicht. Nee, lass uns das wirklich tun.
So ein Rat. Wir sind die Ankündigungsweltmeister.
Ja, beste ever. Ich habe noch ein mini kleines Tool mitgebracht, seit langer Zeit tatsächlich nochmal etwas gefunden, was ich jetzt in der Tat etwas intensiver nutze. Das nur zum Schluss. Ein Tool namens Whisperflow AI. Whisperflow ist so etwas wie, die alten Menschen unter uns, und ich bin jetzt auch offiziell alt, kennen noch dieses Tool aus den 90ern, Dragon Naturally Speaking, also wo man mit seinem Computer sprechen konnte und so Texteingabe und so weiter und so fort. Und es ist ja auch heute so, es gibt ja auch bei macOS und iOS und den ganzen Tools die Möglichkeit, eine Spracherkennung zu nutzen. Dieses Tool ist allerdings anders. Es ist eine Mac-App, die läuft also im Hintergrund und jedes Mal, wenn ich die Funktionstaste drücke, kann ich anfangen zu reden und er wandelt den Text und fügt ihn in die Applikation ein, wo ich gerade bin. Das läuft super seamless, das läuft vor allen Dingen super gut. Also es ist krass, wie gut die Spracherkennung ist. Also ich habe überhaupt keine Fehler. Du kannst also ganze E-Mails locker flockig diktieren. Es und Hms werden es gar nicht mitdiktiert. Also das ist richtig ein richtig wertvolles Tool. Kann ich empfehlen, whisperflow.ai. Packen wir wie alle anderen Links in die Shownotes. Schaut es euch an. Ist, wie gesagt, eine Lösung für Mac als auch für iOS. Und Mac läuft es im Hintergrund und könnt ihr testen. Und wenn es gefällt, weiter nutzen. Und wenn nicht, vergesst den kleinen Service-Hinweis. Genau.
Ich nutze das jetzt seit einem Monat ungefähr. iOS,
hey, nur was chillen.
Ja, und ich hätte jetzt auch mal hier ein Tool bringen können, verdammt.
Ja,
ich habe das in irgendeinem anderen Podcast tatsächlich mal gehört und hab's ausprobiert und ich dachte am Anfang so, hey, wieso? Speech ist ja Speech. Aber mich nervt total, dass genau das, was du gerade gesagt hast, dass es halt immer wieder die gleichen Fehler macht und ich immer wieder die gleiche Nachkorrektur machen muss. Aber Whisperflow ist viel besser. Und ich frage mich, warum das so ist. Aber das ist auch gerade bei iOS so gut eingebunden. Also probiert es auf jeden Fall aus. Und es ist auch kostenlos. Also zumindest ja, in iOS.
Krass, wusste ich nicht. Siehste, bist du mir voraus. Ihr Lieben, wir sind seit über einer Stunde on air sozusagen. Wir wollen eigentlich gar nicht mehr so lange machen. Eigentlich haben wir gesagt, wir wollen unter einer Stunde bleiben. Seitdem werden wir immer länger. Das war die 16. Ausgabe von AI in Finance, dem AI-Podcast bei Payment & Banking. Mit vielen, vielen, vielen News, mit vielen Berichten aus den letzten Konferenzen, die wir so hatten und wo wir so waren. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an die E-Mail hello@unpluggedpodcast.de. Die E-Mail-Adresse gibt es wirklich und die darf auch genutzt werden. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback in den sozialen Medien und ehrlicherweise bekommen wir auch immer wieder Feedback. Meist positiv, manchmal auch, nee, also wirklich immer wieder Feedback, positiv, negativ. Wir freuen uns über jeglichen Kommentar. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Start in die Woche. Eine gute Zeit und dir, lieber Sascha, auch noch eine gute Zeit.
Danke. Wünsche ich euch auch. Macht's gut, bis bald.
Tschüss.